damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Seriensprech. Mein Name ist der Max Snyder und am Intro könnte man vielleicht vermuten lassen, dass wir über Star Trek sprechen. Vorher begrüße ich aber meine Gäste und den Technik-Host dieser Aufnahme live vom
live pass aus.
Live vom 38C3 am Podcast-Tisch. Der liebe Marcel.
Schönen guten Abend.
Und der Erik.
Lower Decks! Lower Decks! Lower Decks!
Der hat sich das nämlich hier gewünscht. Und den Simon.
Ja, Serito Strong.
Und einen stillen Zuhörer. Ja, wir wollen über die zweite Animationsserie, muss man ja sagen, im Star Trek-Universum reden, Lower Decks, die nach schon oder nur, darüber reden wir gleich, 5 Staffeln zu Ende gegangen ist, zu Ende gehen durfte. Und wollen so ein bisschen Resümee und so, wie es uns gefallen hat und über eventuelle Ableger, die sich da anbahnen könnten oder anbieten. Und ich fange mal an mit so meinem Erstding, wie ich so da reingestolpert bin. Also sie kam ja bei uns relativ spät, also nach Deutschland, vorhin mit Synchronisierung erst sehr spät, ich glaube ein halbes Jahr später erst, ne? Oder noch später sogar.
Ja, aber nur die erste Staffel.
Nur die erste Staffel,
ab genau. Ab der zweiten Staffel war es dann parallel. Und ist gestartet damals bei Amazon.
Stimmt, das war ja noch die Zeit.
Ja, stimmt, bei Amazon noch, ne?
Ja.
Die erste Staffel, genau, bei Prime noch, ja. Stimmt.
Denn nicht nur die erste, auch die zweite und die dritte lief bei Prime. Und dann jetzt dann nur noch bei Paramount Plus. Ehemals CBS All Access, beliebigen anderen Namen hier einsetzen, wie das dem Ding demnächst heißen wird.
Da, wo die Star Trek-Serien zum Sterben hingehen.
Ja. Das hat andere Probleme.
Paramount Plus, der Home of Star Trek. Sternchen bis auf das und das und das. Und bald nicht mehr.
Ja. Weil bis auf Prodigy ist alles drin bei Paramount Plus. Also zumindest bei uns in Deutschland.
Ja.
Weil wir haben ja Paramount Plus in den nordischen Regionen.
Aber ist Picard nicht auch so eine Amazon-Serie?
Auch als Amazon Exclusive angefangen und ist dann komplett von Amazon gepult worden. Also die Content-Strategie von Paramount muss man an der Stelle nicht verstehen.
Ja. Strategie ist auch ein wirklich hartes Wort.
Nee, nur weil wir sie nicht verstehen, heißt es nicht, dass es nicht eine Strategie ist.
Ja.
Also in irgendeiner Excel-Tabelle macht das bestimmt Sinn. Aber das ist ja auch ein Clusterfuck schlechthin gewesen. Also ich meine, diese ganze Distributionswahnsinn hat ja angefangen damals mit Discovery. Erste Staffel Discovery, schön, okay, USA, auch damals noch auf CBS All Access, wie es so schön hieß. Kanada hat dann irgendwie, was ist Crave oder wie das da heißt, also halt auch so ein Pay-TV-Spaß halt. Und der Rest der Welt war bei Netflix. Damals war die Welt schön einfach und damals hat alles funktioniert.
CBS All Access war ja auch die Station oder der Streamer, auf dem Lower Decks angefangen hat mit der ersten Staffel. Also überall sonst in Prime, aber in den Staaten ja auf CBS.
Genau. Mhm. Und also dass man halt das dann irgendwann in-house holen wollte, kann man sein mehr verstehen, weil ich meine, wann ist dieser ganze Move gemacht worden? Das war während Corona, Streaming-Dienste haben geboomt, dass Paramount da ganz gerne natürlich irgendwie ein paar Euro mehr am eigenen Service verdienen möchte, als an Amazon oder Netflix Sublizenzen, ist schön gut, nur wenn man das halt macht, sollte man erst sich drum kümmern, dass dieser Dienst läuft und verfügbar ist und dann zieht man sein Content auf den anderen Plattformen ab. Nicht und erst abziehen, während die, ich meine, das war ja bei der dritten Staffel Disco das Lustige.
Ich glaube, die vierte.
Oder was, die vierte? Zu irgendeiner Staffel Disco. Die Schauspieler waren in Europa auf fucking Promotour.
Wussten gar nichts.
Die haben Promo dafür gemacht und ja, eine Woche bevor es rauskam, hat man gesagt, ja nee, nur da, wo es Paramount Plus gibt, was nur die USA sind, der Rest bald TM.
Mit Texttafeln, ne? Und dann kam es, ich weiß gar nicht, irgendwie kurz drauf, hieß es dann, ja, bei uns läuft es bei diesem
Pluto TV,
genau, auf einem so einen Channel.
Ach, ja. Und dann,
wo so random, so, also so, an sich der Service ist ja schon nicht schlecht, dass du irgendwie so ein gratis TV-Ding sie irgendwie hast, mit, du brauchst wirklich gar keinen Account irgendwie und du hast so verschiedene Kanäle, wo so Serien vor sich hinlaufen. Und da war es auch so ganz komisch, du musstest dann wieder zu bestimmten Uhrzeiten da einschalten. Was dazu geführt hat, dass ich 2-3 Folgen mir dann über TV Plus gekauft habe, um sie dann zeitsouverän schauen zu können.
Ich habe einfach Freunde in Finnland besucht.
Ach so,
ja, ich habe einen auf 2 Jahre ausgedehnten Finnland-Urlaub gemacht.
Ja, ich kenne das, dieses NordVPN, da ist es so schön, landschaftlich und so die Berge.
Genau, weil... ich habe mir damals gedacht, so, okay, auch wenn ich all die Leute verstehe, die sagen, ich lade mir das jetzt illegal runter, weil sie keinen Bock haben, durch irgendwelche Loopholes oder durch irgendwelche Ringe zu springen, dachte mir so, nein, ich will das zumindestens, will ich für den Content bezahlen und zwar an den, der den Content gemacht hat. Dann habe ich mir halt, bin per NordVPN nach Finnland, habe mir da meinen Paramount Plus Account geklickt. Mit meiner deutschen Kreditkarte und meiner deutschen Postadresse, aber halt einer finnischen IP, ist durchgegangen, die Registrierung, und dann, hallo EU-Binnenmarkt, VPN aus, und es hat in Deutschland funktioniert, weil es muss ja funktionieren.
Richtig.
In Deutschland. Und so habe ich dann...
Stream like at home, oder wie heißt diese Initiative unserer wunderbaren EU-Kommission?
Genau. Und das habe ich mir halt zunutze gemacht, weil ich dachte mir so, okay, solange es in der EU eine Möglichkeit gibt, das ohne zu großen Hassel legal ranzukommen, nehme ich das in Kauf. Und so VPN nur bei der Registrierung, dachte ich, schön, gut, easy.
Also wie bei F1TV, ne?
F1TV, da bin ich ja noch OG-Subscriber. Noch vor dem Sky-Deal.
Ja, ne, ich hatte zwischendurch mal gecancelt und dann noch, da kriegst du auch nur das volle Paket irgendwie in Deutschland, wenn du für Abschließen irgendwie im Ausland bist. Ja.
Aber zu Paramount nochmal. Was ich dann festgestellt habe, ist, es gibt bei Paramount Plus 2 User-Datenbanken. Es gibt die US-Datenbank für Paramount Plus und es gibt Rest of World Paramount Plus. Und man kann sich mit seinem europäischen Paramount Plus-Account auch ins australische Paramount Plus einloggen.
Okay.
Und hat dann halt die Folgen, damals, als man noch immer um Mitternacht Local Time die rausgehauen hat, oder 9 Uhr Local Time, als man das noch nicht weltweit koordiniert hatte, weil man dann halt spontan Urlaub in Australien gemacht hat, was man ja mal eben so machen kann. Mhm. Weil wenn du weit genug im NordVPN nach Norden gehst, kommst du irgendwann im Süden raus. Dann konnte man halt schon einen Tag vorher gucken in Australien.
Okay. Ja.
Und das habe ich mir zunutze gemacht, habe das auch einem Kanadier empfohlen, weil auf dem kanadischen Paramount Plus gibt es das ganze Star Trek-Zeug ja nicht, weil da muss man ja Crave abonnieren, aber man kann, man kann in Kanada Paramount Plus abonnieren. Da hat er in Kanada Paramount Plus abonniert, hat sich ein VPN nach Australien aufgemacht und hat das Zeug geguckt, was in der Crave-App nicht funktioniert hat.
Ich habe gewartet, bis es bei uns bei dann Amazon ja noch verfügbar war.
Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich kann mich auf alle Fälle erinnern, dass ich schon zur ersten Staffel auch parallel die Discovery-Panel-Folgen gehört habe. Es kann aber sein, dass die dann erst mit dem Deutschland-Release die Folgen rausgebracht haben.
Ja, ich glaube, die haben, glaube ich, auf den Deutschland-Release gewartet.
Das machen die ja immer so, dass man die Sachen erst besprochen werden, wenn man sie ganz normal in Deutschland schauen kann. Das war ja auch mit Prodigy, das gab es ja auch eine Zeit lang nur bei so einem werbefinanzierten Streamer irgendwie. Togo, genau.
Ja, so bei Super RTL lief es irgendwie. Deutscher Free-TV-Sender.
RTL Super heißt der Sender jetzt. Super. Wir müssen uns doch an die RTL Corporate Design.
Haben Sie das nicht rückgängig oder der heißt dann nur abends oder so? Wir haben es ja. Das ist ganz wirr. Also, ja.
Wir schweifen ab. Wer,
ja, aber ja. Ich würde mal noch
wer sich darüber lustig machen möchte, medienku.de.
Zu meinem Vorverständnis noch ein bisschen was erzählen. Also, ja. Ich habe hatte das erste Mal in der News-Folge vom Discovery Panel auch davon gehört. Hat ja auch so ein bisschen Bauchschmerzen, weil es hieß ja so, ja, ist von den Machern von Rick and Morty und da habe ich dann gedacht, oh, fahren die jetzt wieder total auf diese Alien-Ekel-Schiene, das passt das zu Star Trek, aber ich finde, sie haben den guten Weg gefunden, die Serie so zu erzählen, dass es auch Star Trek-konform passt, dass es nicht nur so dieser Rick and Morty Cronenberg-Monster-Ekel-Effekt ist, sondern auch ein bisschen was zu erzählen hat. Und ich fand auch das originale Setting irgendwie lustig zu sagen. Man erzählt Lower Decks, aber auf dem Schiff, was auch noch sozusagen unterster Rang in der Starfleet-Hierarchie ist, was immer nur so zweiten Kontaktmissionen machen darf und so.
Absolut. Bei mir war es ähnlich. Also ich bin ja mit The Next Generation aufgewachsen. Das war ja das, was immer im Fernsehen lief, wenn ich von der Schule kam. Mhm. Auf Sat.1, 14 Uhr. Jeden Tag Next Generation. Und das ist einfach irgendwie das Star Trek, mit dem ich groß geworden bin. Heute habe ich große Probleme damit, das noch zu schauen, weil das Erzähltempo und viele Sachen sind auch einfach heute nicht mehr zeitgemäß. Aber als ich dann gehört habe, dass sozusagen Lower Decks ja Star Trek The Next Generation Defense Service werden würde, dachte ich, okay, cool, das ist dann wahrscheinlich meine Serie. Und genau so war es dann ja auch.
Ja.
Ja, auch die Humorschiene. Also ich habe ja mit US-Humor, gerade auch was diese ganzen animierten Serien oder noch schlimmer Sitcoms angeht, ich finde die ja alle nicht lustig. Also Simpsons, ich bin da nie mit warm geworden. Die ganz andere, ist einfach nicht meins. Ich weiß, ich bin damit die Ausnahme, aber das ist absolut nicht meins. Ich denke mir so, ach Herr Jemini, was kann das nur werden? Und dann kamen halt diese ersten Szenen aus dem Trailer, wo Bäumler halt da sein Personal Log irgendwie im Schuhschrank aufnimmt, gefühlt. Und dachte mir so, oh Gott, und das die ganze Serie durch, was wird das wohl werden? Aber man muss halt sagen, das Team um Mike McMahon, man merkt halt, yo, irgendwo ist da eine Randnotiz in irgendeiner Folge gewesen, daraus von TNG oder von DS9 oder von Voyager. Und das breiten sie dann immer zu ganzen Folgen. Also die kennen schon ihr Star Trek. Das war sehr, sehr vorteilhaft. Man hat sie auch machen lassen und war sich auch nie für irgendwelche Insider-Jokes zu schade. Ja. Also ich glaube, es war in der ersten Staffel, wo Mariner dann sagt so, ja, die Aliens like humans, just with slightly different nose ridges. Was halt so ziemlich jeden Alien aus der TNG, DS9, Voyager Zeit. Bisschen was auf die Nase kleben, Perücke auf, fertig. Mhm. Und da war man sich halt nie zu schade für diese Witze und man hat halt auch nicht nur Pipi-Kaka-Humor gemacht.
Auch gleich die erste Folge legt ja auch gleich so los mit dieser Zombie, wir haben so ein Zombie-Ding irgendwie und oh Gott, es geht gleich schon wieder um alles.
Und die Folge danach ist doch, glaube ich, direkt die, wo das ganze Schiff so in so einen Feucht-Sumpf-Biotop verwandelt wird.
Moist-Wessel, genau. Ja. Ich finde es halt faszinierend, dass sie es irgendwie immer schaffen, in 25 Minuten Folgen irgendwie 120 Star Trek-Referenzen anzubringen. Mhm. Und wenn es auch nur irgendwie so ein Gift-Shop auf einer Raumstation ist, wo man sich dann über die 48 Uniformen, die da hängen, irgendwie unterhalten kann und so.
Also, du hast die Folgen geguckt und wusstest, oh, das wird wieder eine lange Discovery-Panel-Folge.
Ja, ja. Sie ja. Die ganzen Easter Eggs eingehen. Vier unter Deck, die machen es ja wirklich am ausführlichsten, dass sie jeden einzelnen Pixel schön filetieren.
Ja, ich gucke dann immer die Ups and Downs von Track Culture.
Genau,
da wird ja dann auch, die Citation Observations immer gemacht, um nochmal die ganzen Anspielungen rauszubringen.
Und das ist eine schöne, steht dann da halt immer mit seinem Notepad, also ja, und das und das und das und dann nächste Seite. Und das ist halt immer sehr schön, auch wie viele Deep Cuts das dann, das dann halt oftmals sind. Und das ist so, also, ich finde es, also so skeptisch ich war, so lieb geworden ist mir die Serie dann. Ich war aber immer froh, dass es nur 10 Folgen in einer Staffel waren. Nur 10 Folgen pro Jahr. Und ich gehe auch gut oder gehe auch d'accord damit, dass wir jetzt noch 5 Staffeln Feierabend haben.
Ich glaube, das war auch tatsächlich eines der großen Probleme, wenn man sich die alten Folgen anschaut, so Deep Space Nine oder The Next Generation oder Voyager. Die mussten ja jedes Jahr irgendwie 24 Folgen abliefern und sie hatten einfach nicht genügend Ideen dafür. Und deswegen hat man dann so diese ganzen Filler-Episoden und der nächste Nebel. Und es war halt einfach dann... Also wenn man es einmal eine Folge pro Woche geschaut hat, damals war das vielleicht noch okay, aber es wurde halt einfach im Nachschauen dann wirklich schwierig. Und ich denke mal, 10 Folgen pro Staffel sind schon eine gute Zahl. Und auch natürlich ist es schade, dass es nach 5 Staffeln Schluss sein soll, erstmal zumindest. Tony Newsom hat ja auch schon gesagt, wir können auch das neue Futurama werden und einfach alle 10 Jahre wiederkommen. aber ich denke mal, wahrscheinlich ist es auch gut, wenn sie jetzt aufhören und wir nicht in die Staffel 6, 7, 8 oder so kommen, wo es dann halt einfach wirklich auserzählt und die Luft raus ist und wir dann irgendwie so einen Lost-Effekt haben oder so.
Die nächsten Harry Kims, die nicht befördert werden.
Ja, es gibt halt wenig Referenzen, die sie halt noch hätten machen können. Also wir hatten diverse Voyager-Tribute-Episoden mit, wir hatten Tom Paris, wir hatten hier Nick Lacano, gut, das ist ja eigentlich TNG, aber wir hatten jetzt die Harry Kims, wir hatten die Tuvix-Folge, wir haben Voyager durchgespielt, wir haben DS9 fast durchgespielt. Also ich meine, bis auf die Siskos haben wir DS9 durchgespielt. Ich meine, wir haben Garak und Bajir durchgespielt jetzt in den letzten Folgen.
Ja. Mit Badgie haben sie sich bei Dingsbums was abgeguckt als Figur hier. Wie heißt diese? Gravity Falls? Muss man an Gravity Falls denken, wenn ich Badgie denke, wenn Badgie sehe.
Ja.
Dieses Pyramiden-Vieh.
Ja. Bill Cipher.
Genau, Bill Cipher. Und ja, also alles schon irgendwie einmal durchgespielt. Ich fand tatsächlich die erste Staffel noch ein bisschen sehr anstrengend. Ich habe die gar nicht zu Ende geguckt. Bin dann erst mit der zweiten wieder eingestiegen und warm geworden.
Ach.
Weil mir das so hektisch irgendwie war.
Ich mache gerade mal Live-Recherche, aber ich kann mich an die erste Staffel gar nicht mehr so ganz erinnern. Deswegen gucke ich jetzt mal, also ich weiß noch, wie sie geendet hat. Sie hat mit Bäumlers Beförderung auf die Motherfucking Titan geendet.
Ja, und mit dem, ich glaube, diese Film-Anspielungsfolge war die vorletzte.
Genau.
Die auch so super gemacht war.
Ja.
Rise of Vendetta. Zum Thema
Vindicta.
Vindicta, genau. Zum Thema Deep Space Nine, dass sie tatsächlich zur Deep Space Nine geflogen sind und dann dieser Anflug mit der Deep Space Nine Titelmusik und dann sieht man auf der Brücke so, oh mein Gott, ich muss mich jetzt ganz neu vorbereiten, verschaffen Sie mir etwas Zeit und
dann einfach keep so, circling.
Keep circling und dann weiter den Deep Space Nine Vorspann. Das war einfach so der großartigste Moment, glaube ich, den es im Fernsehen überhaupt jemals gab, glaube ich.
Oder auch in der ersten Filmfolge, wo sie ja auch diese Szene persiflieren aus dem Star Trek The Motion Picture, wo sie da in diesem Shuttle ewig um die Enterprise ringsrum kurven.
Ja.
Und
also ich habe jetzt hier gerade mal die erste Staffel offen. Also wir haben gestartet mit Second Contact. die erste Staffel. Dann ging es weiter mit Envoys, zu Deutsch Gesandte. Dann, oh Gott, diese scheiß Werbung auf Memory Alpha. Dann Temporal Edict, das war der Zeitpuffer. Dann die vierte Folge war erst Moist Vessel.
Die vierte erst.
Ja. Dann hatten wir Cupid's Errant Arrow,
Terminal Provocations,
Much Ado About Bäumler, Veritas Crisis Point, das ist dann die Vindicta Holodeck-Folge, und No Small Parts war dann halt die letzte, wo dann halt
mit dem Packlet-Klumpschiff.
Genau, mit dem Packlet, wir spaxen einmal alles zusammen, Schiff, wo dann mal kurz die Titan ausgepackt werden musste mit Warp Factor auf 5, 6, 7, 8 und so weiter.
Auch interessant finde ich, dass sie einen ähnlichen Effekt hatten wie auch TNG. TNG hat ja in der ersten Staffel noch so total gemacht, ja, wir machen jetzt neue Villains, wir machen jetzt die, wie heißen sie gleich, die mit den großen Ohren.
Ferengi.
Wir machen jetzt die Ferengi als Villain und haben dann ja aber gemerkt, das funktioniert nicht so ganz. Und ich habe das Gefühl, das Ähnliche haben sie hier mit den Packlets gemacht. Das sollte eigentlich ein größerer Villain werden und dann haben sie den relativ schnell in der nächsten Staffel abgeschafft.
Ja, das Ganze eskalierte ja damit, dass die ihren eigenen Planeten gesprengt haben. Insofern haben sie sich vielleicht auch selber abgeschafft. Gut,
aber vielleicht wollte es ja auch an das Drehbuch so, dass sie ihren eigenen Planeten in die Luft jagen.
Ja, also die Packlets waren so ein bisschen so der Running Gag, wo man halt so ein bisschen, okay, wir müssen irgendwie Cliffhanger über die Staffel hinweg produzieren, dass die Leute, oh, wie geht's denn jetzt weiter? Mhm. Oh, Shocking Ending. Dafür waren die Packlets halt gut. Also die waren, glaube ich, nie als größeres Plot-Device gedacht, außer halt so, okay, wir müssen irgendwie von einer Staffel in die nächste kommen, weil man halt am Anfang noch sehr stark dieses Cliffhanger Denken hatte, und dann sind wir jetzt dann, glaube ich, in den letzten Staffeln ja dann dazu gekommen, also speziell in den letzten beiden, wo es gibt diesen overarching Story Arc, und das hat ja in den letzten Staffeln, also gerade hier die in der vierten Staffel, wo die ganzen Schiffe da zerstört wurden, in Anführungsstrichen, und dann sich rausgestellt hat, oh, Nick Locano will eine Lower Deck Flotte machen, aber dann halt doch Hierarchien benutzen, und dann haben die Leute gesagt, nö, will ich doch nicht.
Aber ich finde es auch gut, dass sie vom Thema Anspielungen in den späteren Staffeln auch es geschafft haben, ihre eigenen Running Gags und Themen und Figuren und durchziehende Hintergrundlinien zu schaffen. Also zum Beispiel gibt es ja diesen Towel Guy, der immer mit seinem Handtuch um die Hüften gewickelt irgendwie rumläuft.
Ja. Der hat doch auch einen Namen. Heißt der nicht irgendwie Nick?
Manhaver? Nee, das war der andere.
Also er hat auf jeden Fall in der letzten Staffel auch einen Namen bekommen. Und er hatte auch einmal eine Sprechrolle.
Eine Zeile, genau.
Aber nein, das ist sehr viele, das ist sich oft selbst referenziert oder dann halt einfach nochmal seine eigene Storyline aus der vorherigen Staffel ausgepackt hat, als wäre nochmal eine Holodeck Teil 2 Folge hatten. Das war in der zweiten oder dritten Staffel. Ich weiß es gerade nicht, aber.
Ja, ich fand auf jeden Fall in der vierten Staffel die Tuvix-Folge sehr, sehr schön. Einfach nochmal die Gedankenspiel durchzuspielen, was würde eigentlich passieren, wenn die und die Charaktere irgendwie eins würden und so, und ja. Das sind sehr schön, haben eskalieren lassen. Mupsi war doch auch dann in der Folge, ja genau, in der Folge danach da, dieses, wo sie an diesem Museum sind und dieses, oh, guck mal, wie niedlich. Mupsi.
Und dann denke ich mir so, wer bei Paramount hat da nicht aufgepasst? Es hätte doch eigentlich unmittelbar, nachdem diese Folge rausgekommen ist, hätte man doch gehen müssen, ja, auf StarTrek.com bestellen.
Ja.
Das ist ja auch noch ein Problem, dass diese ganzen Star Trek Merchandise-Geschichten auch irgendwie immer nicht außerhalb der USA zu bekommen sind.
Ja, spärlich ja, irgendwie. Ja.
US-Unternehmen so, ach, es gibt noch was anderes außer USA.
Die lassen das Geld einfach auf der Straße liegen, ja, das ist ein bisschen schade.
Zu Discovery gab es irgendwie so ein bisschen Merch, unter anderem diese Badges hier in verschiedenen Varianten so. So ein bisschen Klamotten, aber das war's, ne?
Ja, aber mit Prodigy haben sie ja genau das Gleiche. Sie hätten so viel eincashen können mit diesem Murph einfach. Aber da haben sie mal so eine Mini-Version gemacht. Und das war's.
Also ich habe mir meine Retors-Sweater auf jeden Fall dann alle selber gedruckt.
Ich habe übrigens die Tage das Gerücht gelesen, dass Lego tatsächlich mit Star Trek zusammen was macht.
Ich habe nur gehört,
dass bei Bluebricks verschwunden
ist. Ich habe nur gehört, dass die Bluebricks letztes Jahr ausgelaufen ist im Sneakpot. Da haben die nochmal ordentlich am Black Friday eingekauft.
Dieses Jahr.
Bevor das dann raus ist. Und ich wusste gar nicht, wer es jetzt nimmt. Lego ist natürlich das Wahrscheinlichste.
Ja, also wenn Lego das nimmt, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, da wird die weltweite Distribution klappen.
Ja, die können das.
Ja.
wird natürlich auch teurer werden, aber gut.
Und wir können uns die Herr der Steine-Reviews angucken, der die ganze Zeit drauf kotzt und sagt, das ist scheiße und das ist scheiße und das ist scheiße.
Ja, dann soll aber er halt drauf kotzen. Irgendwann ist seine Studie voll und er ertrinkt dran. Punkt.
Nein,
ich habe jetzt überhaupt keine Vorurteile.
Ich hätte gerne die Cerritos mit funktionierendem Warp-Antrieb, den man dann auch wirklich ejecten und zum Detonieren bringen kann.
In irgendeiner Assembly hier steht so eine Warp
hier oben Spule. Drüber.
Ja,
ist so ein Warp-Coil.
Ja, genau. Ja. So ein Warp-Kern, der da immer schön hin vor sich hin wabert. Sehr schön immer.
Da habe ich auch ein Video von gemacht.
Ja, es waren schöne, viele kleine Folgen dabei, wo du so gedacht hast, was passiert denn jetzt? Und oh, das trauen sie sich. Okay.
Aber ich glaube auch tatsächlich, dass das Tony Newsom sozusagen der Effekt war, der diese Serie richtig gut gemacht hat, der gar nicht von Anfang an in der Form geplant war. Aber die Frau ist ja der absolute Nerd und hat wahrscheinlich auch 80% der Anspielungen, zumindest in den späteren Staffeln, von denen wir jetzt schon gesprochen haben, irgendwie beigetragen. Und inzwischen sitzt sie ja auch im Writers Room jeder einzelnen neuen Star Trek-Serie, die da jetzt noch in Zukunft kommen soll, scheinbar. Und das haben wir Lower Decks zu verdanken im Endeffekt.
Ja. Na, Jack Quaid muss ja die letzten Jahre auch nichts anderes gemacht haben, außer The Boys und Lower Decks. Also,
ja, für mich ist ja immer wichtig, so einen Kerncast zu haben, der gut funktioniert. Mhm. Und die vier, also Tony Newsom, Jack Quaid, also als Bäumler und Mariner, funktionieren schon mal gut als Tandem, weil so haben sie es ja am Anfang oft erzählt. Wir haben einen A-Plot mit Mariner und Bäumler und einen B-Plot mit Tandy und Rutherford. Und die beiden Tandems haben gut funktioniert und auch das Durchmischen dann später hat gut funktioniert. Und sie haben auch für jeden, glaube ich, eine Identifikationsfigur gefunden, mit der man super reinschnacksen kann. Also ich bin zum Beispiel, mein Liebling ist immer noch Tandy.
Ja. Ja, und auch da so richtig schön durch die vierte Wand durch manchmal, wenn Tandy plötzlich feststellt, dass sie ja noch nie eine Mission zusammen mit Mariner hatte.
Ja.
Ja.
Ja, ich fand auch in dieser Staffel diese das zum Anfang eigentlich, glaube ich, wo sie auf diesem Planeten sind und oh, wir dürfen hier nicht die erste Direktive brechen und müssen aber irgendwie der abgestürzten Raumschiff-Reste da einsammeln. Und da ist wieder dieser eine Typ, der die Fremden da die ganze Zeit beobachtet und auch so komisch heißt. Und
ja. He's lurking in our direction. Ja, ja.
Dr. Tiana fand ich immer ganz lustig. Einfach eine Katzenfrau, die dann auch zwischendurch immer wie eine Katze agiert hat. Das fand ich auch immer super lustig. Also das,
it was set to kill. So am I.
Ja, also, das war was, wo ich Lower Decks mochte. Auch wenn man manche Witze auf Kilometer Entfernung hat kommen sehen. Die man auf Kilometer Entfernung hat kommen sehen, muss man so, okay, gleich kommt er, und bam. Also, manchmal kamen sie sehr tief angeflogen, aber das haben sie dann auch richtig schön zelebriert.
Ja, und viel an Comedy ist ja Timing. Ob man es jetzt kommen sieht oder nicht, wenn das Timing stimmt.
Dann, ja. Und manchmal sind es halt auch nur solche kleinen, hier zwei, drei Worte, hier eine Intonation reingehauen und oh, auf einmal bekommt es eine ganz andere Bedeutung. Und,
ja. Und dann gibt es ja natürlich immer noch den Fips-Asmussen-Effekt, den man nicht unterschätzen darf. Wenn du ein nach dem anderen mit Witzen zugeballert wirst, du kannst dich irgendwann nicht mehr wehren. Irgendwann kommt das Lachen.
Ja. Ja, wo wir es gerade schon von Dr. Tjana hatten, überhaupt die Wandlung der Upper Deck sozusagen, fand ich auch sehr interessant, weil am Anfang waren das ja wirklich Leute, wo man den Eindruck hatte, okay, die sind deswegen auf einem California-Klasse-Raumschiff, weil sie einfach wirklich keinen Peil haben und einfach nicht sehr gut geeignet sind. Aber auch die sind im Laufe der Serie einfach immer ja mehr zu Identifikationsfiguren geworden, haben sich da auch einfach ja emanzipiert, sage ich jetzt mal. Und am Ende jetzt dieser Abschluss, wo dann, darf man spoilern, wo dann Ransom zum Captain wird und so. Ich habe das so nachvollziehen können, einfach auch irgendwie. Weil klar, er hat halt immer irgendwie Leuten einen vorgespielt, aber das hat ja einfach auch funktioniert, ne? Das war tatsächlich irgendwie eine wunderschöne Wandlung.
Ja, und dann dieses, also auch ein Highlight, glaube ich, einfach das Strange New World Crossover.
Oh ja.
in beiden Serien, ne, war es, oder?
Genau, also es war natürlich überwiegend in Strange New Worlds, aber es wurde in der ersten Folge der vierten Staffel zumindest referenziert.
Ja, Those Adventures with Pike, we are not allowed to talk about.
Genau. Diese kleine Wegwerf-Line, aber das wirklich Interessante aus diesem Crossover ist ja, wie fucking groß alle auf der Cerritos sein müssen.
Ja.
Weil sowohl Donny Newsom als auch Jack Quaid sind ja nicht gerade klein.
Ja.
Ja. Und dann die schönen Details halt auch in der Crossover-Folge. Also beispielsweise ist Donny Newsom an der Uniform, die sie gekriegt hat, da waren gar keine kompletten Ärmel dran, sondern man hat in der Serie ist eh mal hochgekrempelt. Ja, ist halt einfach festgenäht. Ärmel runter gibt's nicht.
Ja, in der Crossover-Folge lernen wir ja, dass eigentlich Bäumler seine Haare färbt. Da ist jetzt aber die Frage, mit der fünften Staffel hat er die ganze Zeit seinen Bart auch gefärbt, weil ihm wächst ja ein lilaner Bart. Wie ist das?
Ist das in der Crossover-Folge gesagt worden, dass er seine Haare färbt?
Ja, das wird zumindest öfter in Track Culture referenziert, dass er seine Haare färbt, wurde da gesagt.
Das ist mir durchgegangen dann.
Aber okay. der Paralleluniversums-Bäumler, der William Bäumler von dem von Section 31, der scheint seinen Bart nicht zu färben.
Also. Ja. Der scheint auch einen besseren Bartwuchs zu haben, der wirklich in einem einheitlichen Bartschatten wächst und nicht so, hier kommt mal ein Haar und da. Halt und
wahrscheinlich über mehrere Monate den Bart wachsen lassen und dann einfach runtergekürzt. Und wenn du ihn dann auf der Länge hältst, dann hast du ja dauerhaft diesen Bartschatten.
Ich weiß nicht. Ja, zur Figur vielleicht noch. Für mich, ich finde noch den Miklimu total lustig.
Ja.
Er wird im Englischen ja auch von dem gesprochen, der auch den Mr. Peanut Butter in BoJack Horseman spricht. Und der ist auch einfach so eine Witzkanone, dieser Typ. Wie heißt er denn? Hat es gerade mal jemand offen?
Nee. Moment. Miklimo, ich habe ihn gleich. Ich habe den Gast.
Paul F. Tompkins.
Das ist echt ein lustiger Typ.
Das wäre mir gar nicht aufgefallen, dass das die Stimme von Mr. Peanut Butter ist, ehrlich gesagt. Aber jetzt, wo du sagst, doch, kommt hin.
Ja, ist es. Max Snyder, du bist ja immer so ein Synchro-Gucker.
Ich schaue auf Deutsch, ja.
Ja, wie findest du es? Wie fandst du die Synchro so und was kannst du dazu sagen?
Auch super. Also
haben sie die Witze gut übersetzt?
Ja, ich fand schon. Also bei Discovery Panel waren so ein paar Sachen immer, haben sie ja manchmal auch erklärt oder übersetzt, aber also es war jetzt nichts dabei, wo man irgendwie beim Gucken dachte, so, war jetzt irgendwie komisch, hat irgendwie nicht funktioniert. Ich fand auch von der Stimmenauswahl das sehr treffend bei allen Figuren eigentlich. Und nee, das hat schon.
Ich glaube, ich habe mir keine einzige Sekunde Lower Decks auf Deutsch angeguckt.
Ich auch nicht.
Nee. Ich bin irgendwann mal bei diesen ganzen Synchro-Sachen ausgestiegen, wenn man halt wirklich mal. Es gibt manche Serien, die sind super synchronisiert, es gibt manche Serien, die sind absolut grottenschlecht synchronisiert. Und wenn man sich dann aber einmal an Englisch gewöhnt hat, also ich kann auch Voyager. Also du hast ja gesagt, du bist mit TNG im Sat.1 Nachmittagsprogramm aufgewachsen. Bei mir war es Voyager im Sat.1 Nachmittagsprogramm. Und ich habe Voyager ewig lange auf Englisch, auf Deutsch geguckt und irgendwann dann halt mal zu Studiumszeiten, als es dann halt bei Prime Video drin war, da habe ich es dann angefangen auf Englisch zu gucken. Ich kann es nicht mehr auf Deutsch gucken. Das ist, ja. Weil ich mir denke so, also gerade wenn man in Voyager so Neelix auf Englisch versus Neelix auf Deutsch. Minimaler Unterschied. Ganz minimal.
Also wo es besser funktioniert hat, glaube ich, ist bei Better Call Saul. Der Michael Pan, der ja auch im Deutsch den Data spricht, der hat damit einfach bewiesen, dass er, also ich habe beim Better Call Saul gucken nie irgendwie gedacht, ich sehe ganz Zeit Data, weil er spricht ja ganz anders, ne? Also klar, weil Data auch eine Maschine ist und ein bisschen anders klingen muss noch und so ein bisschen monotoner und so, aber der kriegt das wirklich, Michael Pan hat das wirklich gut hinbekommen, da eine stimmliche Unterschied zu bringen, auch zwischen dem Jimmy McGill und dem Saul Goodman aus Breaking Bad. Da hörst du es auch schon direkt irgendwie. Und ja, gut, anderes, älteres Beispiel für gute deutsche Synchronfassung ist Ein Käfig voller Helden, wo einfach eine Figur im Deutschen stottert und dir die Synchrofassung fast beliebter ist als das Original. Was natürlich auch an den Charakteren liegt, dass da ein Oberst irgendwie am Sechseln ist und der andere mehr so am Rumbeiern irgendwie. Und
wie es geschrieben ist eben.
Ja.
Das ist ja auch meistens das Problem, was ich mit deutschen Synchronisationen habe, dass das alles irgendwie so auf feinstes Bühnendeutsch oftmals standardisiert wird, während in der Originalfassung halt einfach unterschiedliche Charaktere unterschiedliche unterschiedliche Dialekte sprechen oder so. Das geht im Deutschen halt einfach irgendwie komplett verloren. Aber was du gerade sagtest, also ich habe auch, wie gesagt, jahrelang Next Generation geschaut mit den deutschen Synchronisationsfassungen, die halt im Fernsehen liefen. Aber ich könnte das heute nicht mehr. Also wenn ich Picards oder Rikers deutsche Stimme höre, ich komme da einfach nicht mehr klar mit.
Für mich ist es so, gibt zwei Serien, die ich nur mit Deutsch kann und nur mit Deutsch kenne. Und das ist einmal die Simpsons. Wenn ich da mal kurz ins Englische reinhöre, habe ich so einen Abstoßungseffekt, weil die Stimmen einfach so eingeprägt sind. Mm. Und bei Scrubs war es ähnlich. Da habe ich sehr lange gebraucht, mich auf die originalen englischen Stimmen mal einzulassen. Also es gibt welche, die sind sehr ähnlich. Zum Beispiel der Dr. Cox, der ist bloß noch mal eine Oktave tiefer bei uns. Mm. Aber zum Beispiel JD ist komplett anders.
Ja, JD klingt ja komplett anders, ja.
Also bei Animationsserien fällt es mir noch leichter, Synchro zu gucken, weil da passt die Sprache ja eh nie zur Mundbewegung so wirklich dazu. Das ist halt was mich halt
aber ist es nicht
bei Realfilmen inzwischen wahnsinnig macht.
Ich glaub,
wenn du halt siehst, dass sie wirklich, sie sagen was anderes als das, was du halt hörst, das macht mich persönlich halt kirre, aber das ist so
ein Problem. War das nicht so bei Lower Decks, dass die meisten sozusagen erst die Tonspur aufgenommen haben und dann die
Figuren
drauf.
Genau, aber es ist ja auch
animiert.
Ist ja auch nur Mund auf, Mund zu. Du hast ja keine Lippenbewegungen, wo du halt siehst,
nicht
okay,
so detailliert,
sie
genau.
Formen da gerade ein Fuck oder ein Scheiße.
Ich hab vor einer ganzen Weile mal den ersten Star Wars Film oder die ganz gesamte erste Trilogie in OV gesehen und festgestellt so, scheiße, die haben sich in der deutschen Synchro echt Mühe gegeben, da wirklich, als wenn, also wie übersetzt von der Stimmlage her, da Sprecher zu finden, die halt klingen wie das Original und aber trotzdem noch, dass das was taugt.
Und damals hatte man ja auch noch Zeit und Geld dafür.
Genau, man hat sich Zeit und Geld genommen, weil man es auch wusste, ne? Natürlich, aber habe ich aber auch festgestellt, so ein paar Sätze da, im Deutschen klingt das nochmal so, klingt nochmal irgendwie besser.
Ich habe jetzt diese Woche am Montag mit meinem Onkel auf Tele5, weil er es noch nicht gesehen hatte, die bringen ja gerade Picard, die letzte Staffel, die zwei Folgen geguckt und fand es auch ein bisschen eher befremdlich, mit der Synchro das zu sehen.
Ja, bei Picard ist es ja inzwischen, sind es ja sowohl bei ihm als auch bei Riker nicht mehr die Originalsprecher.
Der dritte teilweise schon.
Also bei Picard ist es der zweite oder dritte, ich weiß es gar nicht. Neulich pickte irgendwer eine Folge raus, so einen Ausschnitt so von wegen, guck mal, der Villain da hat gerade die aktuelle Picard-Stimme von Picard. Also, okay, ja, stimmt, ja. Und bei Riker, da hat ja der Sprecher, glaube ich, erst aufgehört und ist dann noch kurz danach verstorben, glaube ich. Und hatten dann bei den nur für uns produzierten X-Faktor-Folgen, hatten sie dann einen anderen Synchronsprecher natürlich da auch schon, aber einen ganz furchtbaren, der, weiß ich nicht, irgendwie versucht hat, ihn nachzumachen oder so. Und ich dachte, um Gottes Willen, hoffentlich nehmen sie für PK einen anderen. Und ja, haben sie dann da aber einen anderen Sprecher gehabt, der es deutlich besser gemacht hat. Auch irgendeine bekannte Stimme, aber ja. Aber es passte so ein bisschen, weil die Figuren sind ja auch älter geworden, charakterlich nochmal anders geworden. Du guckst auch eine andere Serie und so, ne? Und es so ein bisschen passt es. Und ja, was auch sehr beliebt war im Deutschen, bei dem Han Solo-Film, die Stimme von dem jungen Han Solo, den
Alden Ehrenreich.
Genau, Alden Ehrenreich hat ihn ja gespielt und gesprochen hat ihn auch jemand, den ich bei der Norris ForceCon getroffen habe, der das stimmlich sehr gut getroffen hat, der halt wirklich, wo du gehört hast, ja, das klingt wie ein junger Wolfgang Hampel. Ja, das passt einfach. Und der hat ihn jetzt auch wieder in dem Indiana Jones Spiel gesprochen. Passt das auch sehr gut. Jetzt
trink ruhig.
Wollen wir nochmal zu Lower Decks zurückkommen?
Ja.
Also ich finde es irgendwie auch immer lustig, ich habe es ja Anspielungswimmelbilder genannt, dass sie immer nochmal einen convoluted Weg gefunden haben, doch nochmal ein anderes Wimmelbild zu machen, was nicht nochmal das dritte Museum ist, sondern es ist mal ein Museum, dann ist es mal ein Archiv, dann ist es mal ein Lager von irgendeinem reichen Typen, dann ist es mal
ein Giftshop.
Ja, eine Raumstation, wo irgendwas ist. Sie finden schon immer wieder einen neuen Weg.
Ja, und die konnten halt, dadurch, dass es so eine Animationsserie ist, halt auch nicht nur vom Budget her irgendwie viel ausprobieren, sondern auch so Sachen machen, wo man halt eher das akzeptiert oder verzeiht, ne, und oder offen dafür ist, dass das in dieser Serie passiert, als wenn es jetzt in einer Realserie jetzt passiert wäre. Ich glaube, Lower Decks als Realserie hätte, glaube ich, nicht funktioniert, ne? Also das
Also allein, wenn man da an die erste Folge denkt, wo halt Bäumler halt erstmal so halb das Bein abgeschnitten geschnitten wird, weil Mariner halt mit dem Butlet rumhantiert. Das wird ja schon nicht funktionieren. Oder das größte Problem, Dr. Ta'ana, Dr. Miklimos.
Das würde alles nicht
funktionieren. Oder die ganzen Storylines rund um Tandy. Wäre auch alles ganz,
die Two-Weeks-Episode.
Schlimm. Die Two-Weeks-Episode. Da wäre so viel so schlimm geworden. Wir hätten nie das Innere von Satanischen Ops gesehen.
Mhm. Ja.
Und von dem her ist ganz gut, wie sie es gemacht haben. Und dadurch konnten sie halt auch sehr viel Spaß machen mit, oh, wir graben hier das mal aus, weil wir müssen es ja nur einmal in den Hintergrund reinzeichnen. Das ist halt deutlich billiger als so, oh scheiße, haben wir das Prop noch im Archiv oder müssen wir es neu bauen?
Ja. Das ist ja ein Vorteil, den sowohl Lower Decks als auch Prodigy hat, dass sie eben nicht bloß diesen einfachen, ja, wir kleben was an die Nase ran, Weg gehen müssen oder sich eben entweder überlegen müssen, ja, machen wir jetzt ein Viech irgendwie eine Puppe oder machen wir was aus CGI, was dann aber wieder aussieht wie CGI, sondern sie können eben Figuren bauen. Ich finde es in Prodigy tatsächlich noch mal kreativer und da tun sie sich noch mal mehr aus vom Creature-Design her. Und ja, als man eine Realserie machen kann, einfach.
Ja, und das ist eins der schönsten Intros, finde ich auch. Also nicht nur so vom Gucken her, also was auch da schon alles passiert, sondern auch so von der Musik her.
Die Musik, so ja, schön. Und vor allem halt auch jede Staffel halt ein geupdatetes Intro. Deswegen die größte Sünde, die man ja machen kann, ist bei Lower Decks auf diesen eingeblendeten Skip-Intro-Button zu klicken. Weil es gibt eine Szene, diese große Schlachtszene in der Mitte von den Opening Credits, wo irgendwie am Anfang war die Cerritos da, ein Packlet-Schiff und ich glaube, Romulaner waren damals auch schon dabei, aber dann ist da noch Vija jetzt dazugekommen. Ja,
genau. Und die Borg-Cube. Und so eine kristalline Entity.
Diese komische Hand. dann sind da noch Klingonen dazugekommen. dann ist da noch hier... Ich habe die Spezies vergessen, die diese Netze aufspannt mit ihren Schiffen, Lasernetze. Ja, ja. Also da hat man sich halt ausgetobt oder einfach dieser komische Space-Wurm, der halt einfach an der Nacelle, in der Warp-Nacelle halt nuckelt und halt mitwubbert dann im Takt. Das ist einfach... Und jetzt habe ich meinen Stuhl kaputt gemacht.
Ja, die Lehne, bei mir ist es, bei meinem Stuhl am Tisch drüben, ist es die linke Armlehne, die da immer abfällt irgendwie.
Und dann haben sie ja auch noch... Bei der Crossover-Folge von Strange New Worlds haben sie ja dann auch so ein animiertes Intro gemacht, wo, glaube ich, auch wieder dieses Ding da rumbubbert, dieser Wurm.
Ja. 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 Und weil ich auch schön in dieser Szene, in dieser Schlachtszene, die Cerritos kommt an und so, ja, schießt einmal und haut dann ganz schnell ab. So, ja, wir waren dabei.
Und jetzt gehen wir lieber wieder.
Aber jetzt gehen wir lieber wieder, genau.
Star Trek-Schlacht-Teilnahme-Urkunde.
Ja, genau. Hat erfolgreich teilgenommen an Kampf gegen einen Borg-Kubus.
Ja. Das wäre auch so eine typische Stromberg-Aktion. Ja, da schießen wir mal und dann
So, jetzt ist aber auch gut hier. Gehen wir wieder.
Ja. Wollen wir erst jetzt die fünfte Staffel machen oder wollen wir aufs Crossover eingehen?
Nochmal.
Ja, willst du noch was zum Crossover sagen?
Bei der Ankündigung war dann so, okay, ja, was machen sie es, wie machen sie es irgendwie? Genau. Ne? Was erzählen sie, was dazu führt und so und passt es irgendwie oder wirkt es denn zu sehr erzwungen und ich fand irgendwie, es passt. Und es war einfach geil zu sehen, wie wirklich die Sprecher oder die Figuren auf die Sprecher einfach gezeichnet waren. Also gerade bei Sean Newsom hast du gesehen, ja, sie haben sie einfach 1:1 nachgezeichnet.
Ja.
Und Jack Quaid eigentlich auch, bis auf die Haarfarbe.
Ja, wieso? Der hatte doch auch violette Haare, nur nicht ganz so deutlich.
Ja, nicht ganz so deutlich, ne? Klar, aber es so.
Aber das hatten sie schon.
Einfach. Ja, ja.
Hatten sie schon sehr gut hingekriegt. Und halt auch, dass sie das Crossover in dieser Strange Worlds Folge, Those Old Scientists, was auch der wunderbarste Inside-Joke von Lower Decks ist, das war einfach TOS, Those Old Scientists.
Ja. Das hat im Deutschen nicht so gut funktioniert.
Tierisch alte Sternenabenteurer, oder wie hieß das?
Ja, diese alten Leute, irgendwie sowas.
Tierisch alle Sternwanderer,
glaube ich.
Ja.
Aber es war ja auch ganz interessant, dass es halt wirklich nur Tony Newsom und Jack Quaid rüber geschafft haben in die Realwelt. Was sagt denn da der Tandy-Fan dazu, zu der Entscheidung? Oder wäre das problematisch gewesen, weil dann hätte man halt irgendwie mit Greenface arbeiten müssen?
Ja.
Ja, das ist schwierig. Nee, also ich glaube, das wäre vielleicht zu viel geworden, wenn alle vier rübergegangen wären.
Ja, ja, also es wäre halt vor allem, also ich glaube, da war hauptsächlich die Story das Problem, weil ich meine, wir wissen ja, also das Team, was ja Strange New Worlds macht, hat ja auch Disco gemacht. Also Orions können die und auch ein
Gut. Das stimmt, ja.
Also das haben wir in der dritten, genau, in der dritten Staffel Disco gesehen. Mhm. Also da hätte ich jetzt keine Bedenken gehabt, dass sie das nicht gut hinkriegen. Also es ist halt natürlich dann eine Frage, inwiefern wollen die Schauspieler da halt mitmachen, weil Orion heißt dann halt mehrere Stunden jeden Tag im Make-up-Chair.
Genau, wie viel Zeit haben die, sind die verfügbar und so und na, haben die und, halt auch wirklich Bock drauf. Und
so war es jetzt halt dadurch, dass sie nur Jack Quaid und Tony Newsom genommen haben, eine recht schöne Story, die man halt auch in einer Folge halt abhandeln könnte, weil sonst wäre das halt, sonst hättest du halt noch eine Tindy gehabt, die, oh, das ist meine Großmutter, ah, mit drin gehabt und dann hättest du noch irgendwie einen Rutherford gehabt, so, oh, Constitution Class. Das wäre dann zu viel des Guten, glaube ich, geworden. Also so war das, glaube ich, eine ganz gute Mischung, die auch mit dem Strange Worlds Cast ganz gut funktioniert. Und meine absolute Highlight-Szene in dieser Strange Worlds-Episode ist halt, wo Jack Quaid halt im Ready Room halt den Riker macht, vor Regisseur Jonathan Frakes.
Ja.
Das ist natürlich so. Und dann zu der Szene muss man wissen, die stand nicht im Drehbuch.
Okay.
Das war halt einfach improvisiert. Improvisiert.
Okay.
Und
okay. In
der Folge ist ja wohl relativ viel improvisiert worden. Also ja. Wir haben irgendwie doppelt so viel Filmmaterial gehabt wie normalerweise für so eine Episode. Okay. Weil sie einfach die Kamera haben laufen lassen. So, gucken wir mal, was passiert. Ja. Bieten wir mal was an.
Aber das macht Two-Shot Riker ja sowieso relativ gerne, dass er einfach die Kamera laufen lässt und am Ende halt einfach das nimmt, was irgendwie funktioniert hat.
Und das war in der Episode absolut Comedy Gold, weil halt auch Bäumler ist ja ein relativ schlaksiger Charakter und Jack Quaid hat das halt auch in Real ganz gut hingerichtet, wo er dann halt seinen Section 31 Power Walk down the corridor gemacht hat. Das ist halt, das musst du halt auch erstmal mit deinem ganzen Körper halt hinkriegen.
Das stimmt.
Und das hat mir halt sehr gefallen. Vor allem auch die diversen Stages, wo Anson Mount als Pike und halt so, oh Gott, wo bin ich hier reingeraten? Ja. Scheiße, scheiße, scheiße.
Und ich finde aber herrlich. Gut, dass diese Folge im Kontext von Strange New Worlds trotzdem nicht irgendwie wie so ein Bremsklotz wirkt und für die eine Folge ist alle Entwicklung irgendwie passiert nicht, sondern man merkt trotzdem, dass es eine Charakterentwicklung auch in der Folge gibt. Gerade mit Uhura gibt es eine Charakterentwicklung und mit Una Chin Riley gibt es eine Charakterentwicklung.
Die Folge direkt danach war die Musical-Folge, bei der kann man eher die Frage stellen, ob das jetzt wirklich eine gute Idee war. Also nicht, weil ich Musical-Folgen nicht gut finden würde. Es gibt großartige Musical-Folgen, wie zum Beispiel die Once More With Feeling von Buffy, aber...
Oder die von Scrubs.
Aber auch da gibt es ja so ein, zwei Szenen, die so ein bisschen Charakterentwicklung haben, ne? Also
ja, aber gut, Charakterentwicklung in Strange New Worlds ist teilweise sowieso ein bisschen schwierig.
Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, was die Star Trek Realserien alle so ein bisschen haben, dass sie dann doch teilweise massive Pacing-Probleme haben. Stranger Worlds ist dann noch glücklicherweise noch am besten dran. Du verziehst das Gesicht?
Ich hab nur gegähnt.
Okay, das sagst du auch so, ah, Gott, was sagt er da jetzt mit der Scheiße? grundsätzlich, aber ich finde gut, dass sie mit Strange New Worlds halt dadurch, dass sie halt diesen sehr episodischen Stil haben, halt auch einfach mal Sachen ausprobieren. So haben wir halt jetzt mal gesehen, ja, Musical-Episode haben wir mal gemacht, brauchen wir aber nicht wieder.
Ich fand die
Märchen-Episode aus der ersten Staffel beispielsweise,
die fand ich
war halt
schön.
Oh mein Gott, ist das fucking absurd, aber ist das eine geile Episode geworden.
Ja, da gab es aber auch genug Leute, die da auch gesagt haben, ja, haben wir mal gemacht und ist gut, war cringy.
Ich fand die schön, also ich fand das lustig.
Aber es ist, es gibt halt immer Leute, die meckern. Und gerade bei dem ganzen New-Track-Kram, wenn man halt sieht, wie viele Leute das einfach nur scheiße finden, des Scheiße-Findens wegen. Also warum hat Discovery in der fünften, was die fünfte oder sechste Staffel?
Ich habe schon wieder vergessen. Staffel.
In der fünften Staffel geendet, weil halt es einen Haufen Leute gab, die halt einfach das per se upgated haben, weil es ist ja was Neues, ich will mal 90er Jahre Star Trek zurück. Dann guckst du dir das 90er Jahre Star Trek heutzutage an und denkst nur, oh mein Gott, wie konnte man es damals nur auf Sendung schicken? Also es wird immer Hater geben, man kann es nie allen recht machen und das ist halt sowas, was ich ein Stück weit schade finde, weil die letzte Staffel Disco, die hat richtig gut funktioniert. Gut, es wurden vorher einen Haufen Fehler gemacht und es war an für sich gut, dass diese Serie dann einem Ende, einem halbwegs sinnvollen Ende zugeführt wurde. Aber so Strange New Worlds möchte ich gerne mehr. Ich hoffe auch mal, dass, also ich bin mal gespannt, was aus den neuen Serien, die da jetzt dann noch kommen sollen, rauskommt.
Ja. Aber weil wir vielleicht erst noch zur fünften Staffel das erstmal das Thema abzurappen.
Aber nur kurz nochmal, Strange New Worlds, man merkt halt schon, dass sie im Gegensatz zur Disco-Ära, wo halt Experimente dann in diese Short-Tracks ausgelagert worden sind, die jetzt einfach mitten in die Serie reinmachen, weil es natürlich auch die Idee war, das alles episodischer zu machen und dann kann man halt mal eine Musical-Episode machen oder eine Crossover-Episode mit einer anderen Serie oder irgendwie so eine Märchen-Episode. Okay, das hätte es zu TNG-Zeit auch geben können, alles völlig problemlos.
Auch die Verbreitungsstrategie von diesen Short-Tracks, ja, bei Netflix irgendwie, bei Trailer und mehr, aber nur im Browser, in der App fürs Apple TV sind die nicht mit aufgetaucht und dann aber nur die erste Staffel, die zweite Staffel kam dann,
auf irgendwelche Blu-Rays.
Genau, die werden dann strategisch irgendwelche Blu-Rays beigemischt.
Die hast du hier gar nicht bekommen. Ich glaube, inzwischen gibt's die alle bei Paramount, ne?
Ja, die gibt's alle bei Paramount. Das ist halt dieser absolute rechte Clusterfuck gewesen.
Und dann wurden aber in den Serien in Discovery irgendwie darauf referenziert, so auf Sachen, habe ich gar nicht gesehen. Und,
das ist halt dieser rechte Clusterfuck gewesen, wo ich dann halt froh war, als es hieß, okay, jetzt wird alles auf Paramount Plus zusammengezogen, dachte mir so, yo, und dann kam der Paramount Plus Clusterfuck. allein
der Deal mit Netflix scheint aber immer noch zu laufen, ne? Weil du kannst immer noch alle die alten Serien. Genau,
die alten kannst du da.
Plus Lower Decks, Prodigy.
Prodigy kannst du da gucken.
Kannst immer noch gucken, ja.
Ja, Prodigy hat ja Netflix dann sozusagen aufgelesen von der Straße, nachdem Paramount das ja einfach direkt mit der Walze überfahren hat.
Wo würde ich ja gerade mal haben? Wie ist denn da jetzt der Status? Also. Ist es jetzt so, dass Paramount Plus quasi auf dem Weg zur Tür raus ist oder nicht? Läuft es weiter oder wie oder was?
Niemand weiß nichts Genaues.
Ich habe schon lange nicht mehr geguckt, was gerade der Stand vom Paramount Verkauf, Nicht-Verkauf, Fusion mit irgendwas ist. Also es sieht danach aus, Paramount Plus ist gekommen, um zu bleiben. Das kann sich aber auch in 5 Tagen schon wieder geändert haben. Also ich meine, wir haben Paramount Plus, das Ding, was mal groß weltweit ausgerollt werden sollte. Es gibt es irgendwie in Deutschland, es gibt es in Kanada, in Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich, Italien, dann Australien, Neuseeland und noch irgendwo. Also nur ein paar Regionen. In Skandinavien, wo es ja damals CBS All Access / Paramount Plus zu Discovery-Zeiten gab, da ist es jetzt in Sky Showtime, also da hat man es halt mit NBC Universal jetzt zusammen ins Bett gelegt.
Ganz viele europäische Länder, da ist es irgendwie via Sky Showtime.
Genau, also auch in Ländern, wo Sky eigentlich gar nicht aktiv ist, weil in Ländern, wo Sky aktiv ist, ist es nicht bei Sky Showtime, sondern bei Paramount Plus.
Indien, Viacom 18.
Ja, also diese Distributionsstrategie muss man nicht verstehen. Deswegen, ich hatte ja in Trackgasm, als diese ganze Verkaufsorgie war, ich so,
bitte lass den Laden einfach pleite gehen und die Assets an die Meistbietenden verkaufen. Dann ab zu Netflix mit allen Star Trek-Rechten. Dann können uns zwar, dann werden uns die Serien zwar im Zweifelsfall immer noch auf einmal unterm Arsch weggecancelt, aber zumindest die weltweite Distribution funktioniert.
Ja. Und was man aber auch positiv sagen muss, ist noch einer der günstigsten Streaming-Dienste mit 7,99.
Ja, das Ding ist halt aber, was man bei Paramount Plus ist, du darfst beispielsweise kein Pi-Hole betreiben, wenn du Paramount Plus nutzen
ja,
möchtest.
Ich hab auch mit
weil
meinem,
in der Paramount Plus App irgendwelche fucking Tracker drin
ja,
sind.
Ja, das Problem habe ich auch mit NextDNS. Irgendwas ist da drin und ich habe mich irgendwie schon totgerufen. Ich habe einen ganzen halbes Jahr irgendwie habe ich die Folgen immer nicht auf dem Apple TV schauen können, weil oder also irgendwo dachte ich so, hä, warum geht das bei mir nicht und bei anderen, hä,
ja, bis also ich
drauf gekommen bin, dass es an meinem DNS Werbefilter liegt und hab dann auch gegoogelt irgendwie hier, welche Exceptions muss ich irgendwie eintragen in die Whitelist.
Also ich hab's mir mal im Pi-Hole angeguckt, was für Requests der alles macht. Hab gesehen, dass diese Liste sehr lang war. Und dachte mir dann so, okay, also dafür, dass du als dieser Einwilligungsscreen kam, auf alles ablehnen geklickt hast, macht er noch verdammt viele Requests nach draußen.
Die sind dann alle essential.
Die sind dann alle scheinbar essential. Ich habe dann nicht mehr weiter reingeguckt, weil ich wollte dann Star Trek gucken. Und seitdem habe ich halt mein Apple TV von meinem Pi-Hole ausgenommen. Mhm. Also das ist halt diese Tracking-Dienste, die da drin sind, ist ein absoluter Clusterfuck.
Jetzt hast du Disney Plus, der irgendwie dazukommt und so, nee, irgendwie guckst du jetzt von einer anderen Adresse. Bist du zu Hause? Klick mal hier, mach mal einmal Code. Weil die haben ja das Family Sharing jetzt auch eingeschränkt auf nur wirklich richtige Familie und nicht.
Ja, nee, ich habe Herrn Hammes noch nicht geheiratet.
aber zur fünften Staffel.
Also, genau, fünfte Staffel.
Weil ich fand, sie hatten zum Finale hin so ein bisschen
wir haben noch eine Viertelstunde.
so ein Sting, was ich auch als Finalschmerz nennen würde, was manchmal passiert ist, dass sie sich auf einmal, um nochmal ein bisschen Konflikt und Drama zu haben, Konflikt ausdenken, der bisher noch nie vorgekommen ist. Zum Beispiel Rutherford, der auf einmal mit dem Schiff nicht mehr klarkommt.
Ja, das
war
ist auch so was,
nie angedeutet.
Was ich absolut nicht verstanden habe. Also es kam so in der letzten Folge, ich dachte mir so, what the fuck? Es kam genauso plötzlich wie Seven und Chakotay in Voyager, aber es war halt auch nicht zentral genug in der Folge, dass es mich groß interessiert hätte, weil gerade die letzten beiden Episoden fand ich sehr, sehr gut. Also das große Thema der fünften Staffel war ja, oh, wir haben irgendwo überall diese Quantenspalten, wo dann halt immer slightly other Incarnations von uns rauskamen, wo wir dann halt irgendwie
Mini,
Purple
Mini-Enterprise
Mini-Enterprise, Purple Datas und was wir da nicht alles hatten, wo ich mir dachte so, ja, da hat man einmal so Multiverse-Remixes
in einer Staffel durchgespielt, komplett. Und auch gleich wieder zugemacht, die Kiste.
Den Lieutenant Harry Kim als Bösewicht fand ich tatsächlich auch eine sehr erfrischende Idee.
Was? Du wurdest befördert?
Ja, Two Pips Kim.
Ja, also das
und was mich genauso genervt hat, ist dieser Konflikt zwischen Tandy und Tilin, der aus dem Nix kam. Und die hatten den Beef ja schon mal zwei Folgen davor und dann haben die noch mal Beef.
Ja, aber also war
das fand ich auch sehr nervig, ne? Ja.
Mit dem habe ich gar nicht so die Probleme, weil das kann halt manchmal passieren. Also das kenne ich aus meinem eigenen Leben, dass du auf einmal Beef aus irgendwelchen schwachsinnigen Gründen hast, die absolut irrelevant sind. Aber sie haben sich dann ja immer wieder zusammengefunden. Also das kann ich so, da kann ich mit relaten. Ja, das gibt es.
Okay. Aber sie haben es ja nicht ganz zugemacht. Sie haben ja jetzt so ein Deep Space Nine-artiges Portal da aufgemacht.
Ja, die Starbase 80.
Mit Starbase 80.
Ja. Das
Aber hey, das Portal ist immerhin besser betreut als... erinnert sich noch jemand an das Wurmloch am Ende der zweiten Staffel Picard?
Ja, ja, das haben sie bei Track Culture auch nochmal angesprochen. Was ist jetzt mit dem Ding? Das ist einfach
das
da.
Steht da.
Was
jetzt,
machen
genau,
sie damit?
Ja. Das, mal gucken, ob es irgendwann nochmal erwähnt wird.
Dieser Transwarp-Tunnel oder was das war, genau.
Ja, das ist...
Vielleicht macht er die Starfleet Academy mal eine Klassenfahrt dahin oder so.
Ja, Max Snyder, du hattest ja vorhin schon das Wort gesagt, irgendwie mit möglichen Nachfolgeserien. Und ich denke, die wahrscheinlichste Wette ist ja irgendwie eine Starbase 80-Serie mit Freeman als Hauptfigur und so zu machen.
Ja, es ist die Frage, was sie wollen, nochmal so eine 4-5 Staffeln abgeschlossene Serie erzählen oder irgendwas, so ein... Ja,
vielleicht eine Miniserie würde auch reichen.
Eine Miniserie oder...
Mit Freeman und dann dieser Stationsfrau, die sie auch in der Starbase 80-Folge eingeführt haben, als Hauptfiguren vielleicht und dann erlebt man so ein bisschen was und sieht, wie da Schiffe reinfliegen und rausfliegen und so...
Ja, also ich glaube, so Miniserien, also so gerade im in diesem Lower Decks Animationsbereich, glaube ich, wären Miniserien the way to go. Weil dann hast du deine mal 5 Folgen, mal 6 Folgen, sollen sie halt so lange machen, wie halt der Arc halt funktioniert und dann können sie halt...
Vor allem ist das dann auch, ja, das ist ja alles so eine ganze Maschinerie, die da jetzt noch so ein bisschen da ist und läuft. Die Leute sind noch... Da würde ich jetzt mal sagen, so, die sind da noch irgendwie, wenn sie es jetzt, also sie müssen dann jetzt auch was machen und nicht irgendwie ein Jahr warten oder so, weil dann sind die ganzen Leute irgendwie irgendwo anders hingegangen, weil sie da Angebote bekommen haben oder
ja,
was.
Ja, also ich meine, also teilweise oder ist es gut, wurden. Also wenn ich jetzt halt ans Ende von Picard denke, wo ja Terry Matalas immer sehr stark dafür getrommelt hat, dass er Star Trek Legacy machen möchte und das alles weiter treiben möchte, denke ich mir so, ja, zum Glück ist er inzwischen woanders, weil sowas wie eine dritte Staffel Picard oder auch die zweite Hälfte der zweiten Staffel Picard. Also so schön es war, die ganze alte Crew mal wieder zu sehen, aber da ist so viel so brutal mit Füßen getreten worden. Da ich mir so, nee, es war schön, die alten Leute mal zu sehen, war aber sehr, es war mir sehr, zu sehr 90er Jahre.
War sehr fanservice-ig.
So.
Und wenig true to self und deswegen lieber Miniserien, dann können sie auch die Te'erika Miniserie, wo wir halt sehen, wie es da weitergeht. Mhm. Dann können wir ja die Rutherford und Billups Miniserie, wie sie halt irgendwas crazy engineeren.
Oder ist eigentlich aus Veggie und Peanut Butter Hamper geworden?
Peanut Hamper nur.
Peanut Hamper bitte nicht nochmal. Also beim ersten Mal dachte ich noch so, okay, beim zweiten Mal wurde es schon grenzwertig, beim dritten Mal
die Vogelfolge. Ich hau sie schon weg, weil der Sound bei Discovery Panel spielt. Und jetzt diesen anderen Sound, dieses.
aber Peanut Hamper hieß auf Deutsch Erdnuss-Snackbox.
Ja.
Ich fand das irgendwie lustig.
Ist eine korrekte Übersetzung? Irgendwo?
Erdnuss-Snackbox. Oder irgendwie so von der Phonetik.
Aber ist das wirklich noch ein mathematisch perfekter Name?
Ja. Ja, es klingt phonetisch sehr schön irgendwie, Erdnuss-Snackbox. Also
so. Und eine mathematisch perfekte Redemption. aber gut, ich würde sagen, wir haben alles besprochen.
Genau, unsere beiden Zuhörer sind weggelaufen.
Ja, ich würde vielleicht noch einmal kurz den obligatorischen, wie heißt er denn, der den Ekimus gesprochen hat. Der ist natürlich auch... Der alles Mögliche auch in Star Trek macht. Zum Beispiel die Weyoun hat er gespielt. Genau, der obligatorische Jeffrey Combs war natürlich auch dabei. Hat die Rolle auch sehr gut gesprochen.
Ja, also ich hätte ja gern in der DS9-Episode noch Liquidator Brunt mit dabei gehabt.
Oh ja.
Das hätte das Ganze noch so schön abgerundet. Da hätte man Jeffrey Combs noch mal mit drin. Aber auch, als Quark vorkam. Armin Schimmelman hatte ja wirklich seine Original-Zahnprothese noch aus DS9-Zeiten und hat die für die Aufnahmen wieder reingetan, weil nur dann höre ich mich an wie Quark.
Ja, weil er sonst die Stimme und das halbe Lispeln nicht hingekriegt hat.
Das ist, also da ist man an sehr vielen Stellen sehr schön total verliebt gewesen und deswegen gerne mehr von Mike McMahon.
Ja. IMDb sagt 7,8 von 10 bei bescheidenen etwas über 27.000 Bewertungen. Da geht noch was, aber.
Und jetzt als nächstes kommt Strange New Worlds Staffel 3, oder?
Nein, wir bekommen jetzt als erstes mal
das TV-Event.
Das TV-Event.
Section 31.
Den Section 31-Film.
Der leider nicht im Kino kommt.
Ja, vergebenes Geld in meinen Augen, aber naja, Paramount halt. Dieser Konzern muss ja kein Geld verdienen.
Discovery
hat ja so
Panel, davon. Falls ihr anhört, ihr könnt ja mal so eine Aktion machen, dass ihr irgendwie einen Kinosaal mietet und da irgendwie eine,
das wird dann wieder eine Guck-
und Besprechaktion macht.
Ja, schon fast hätten sie jetzt schon anleihen müssen, ne? Der läuft doch jetzt im Januar irgendwie an.
Ende Januar, glaube ich, irgendwie. Zwischen Amtsübernahme und Super Bowl irgendwo.
Ja. Und dann kommt Strange New Worlds und dann ist schon das nächste auf dem Plan schon die Academy-Serie.
Und dann müsste das nächste die Academy-Serie sein, wann auch immer die kommt.
Es wird eine lange Pause dazwischen.
Aber das wird eine lange Pause. SNW-Staffel, irgendwas kommt ja noch, ne?
Staffel 3, genau. Und dann, danach wird es dann halt die Academy-Serie werden, die ja auch schon die zweite Staffel bestätigt hat, dass sie kommt.
Was schon mal ein gutes Zeichen ist.
Ja, gut, also ich meine, die zweite Staffel Prodigy wurde auch bestätigt und ist dann fast nicht gekommen. Also ich glaube immer erst an die Sachen,
wenn ich sie sehe.
Genau, also nicht nur Release Date angekündigt, sondern wirklich auch, es ist online.
Ja.
Und von dem her, also da werden wir sehr viel Pausen haben. Halt auch dadurch, dass durch den ganzen Paramount-Verkaufsprozess halt lange Zeit viele Sachen on hold waren.
Die diversen Autoren und Co-Streiks, Corona hat auch
das hat auch einiges
durchgewirbelt.
Ich glaube, Marcel muss so langsam zur Bühne. Lower Decks war ja die Serie, die man auch mitten in der Pandemie noch sehr gut produzieren konnte. Da mussten sich dann halt die Schauspieler einfach irgendwo in der Wesenkammer einsperren für ihre Sprechaufnahmen. Mhm. Aber
auch das konnte man mit der ersten Staffel Strange New Worlds auch. Weil das Voice-Over von Anson Mount aus dem Strange New Worlds Intro, dieses Space, The Final Frontier, das ist ein Zoom-Call gewesen.
Was?
Okay. Das hat er über einen Zoom-Call aufgenommen.
Okay. Aber noch hoffentlich ein Doppelender, oder?
Das wäre jetzt.
Das schon, aber es war so. Er saß zu Hause bei sich am Schreibtisch und hat's da wusste auch gar nicht, dass er in dem Zoom-Call dann das Intro aufnimmt.
Okay. Spontaner Gedanke, vielleicht zum Abschluss wollen wir nochmal Werbung machen, wo du gerade hier bist und ich mein T-Shirt sehe, dass Puerto Partida ja wieder kommt. Du bist ja da sozusagen mit Schnittperson. Kannst du schon ein bisschen Werbung machen für die dritte Staffel, für die neue Staffel Puerto Partida?
Genau. Nach diversen Hörspiel-Podcast-Abenteuern hat sich Johannes entschlossen, wir bringen Puerto Partida zurück jetzt unter dem Dachmantel Lanos. Es gibt jetzt für diese ganzen Hörspielformate ein Dach-Feed und jede Staffel machen wir dann was anderes und wir starten mit Puerto Partida. Geht
zurück
jetzt
auf die Insel?
Genau, zurück auf die Insel. Paralleluniversum, so halb.
Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Wir müssen zurück auf die Insel.
Genau. Wer sich dafür interessiert, lanoinc.de, da ist es groß auf der Startseite verlinkt, geht jetzt im Januar los. Der Trailer ist schon da. Die Leute, die den Trailer schon gehört haben, freuen sich wie Bolle drauf. Die erste Folge ist aufnahmetechnisch auch schon im Kasten.
Den Trailer habe ich gehört,
ja. Ist gerade im Sounddesign und
wo ist mein Huhn?
Genau. Könnte auch sein, vielleicht kommen irgendwann auch mal wieder Katzenformen.
Ich bin heiß. Ich bin sehr heiß auf die neue Staffel Puerto Partida. Ich war ja von der ursprünglichen Sache immer ein Fan und da freue ich mich drauf.
Genau, das kommt zurück. LanoInc.de oder auch einfach im Podcatcher eurer Wahl. Wenn wir gerade schon bei Shameless Self-Plugs sind, möchte ich natürlich auch Werbung für Trackgasm machen. Da sind wir noch, also wir haben die 5. Staffel Lower Decks schon besprochen. Ich habe nur noch nicht geschafft, sie zu schneiden.
Aber
das kommt dann, auch demnächst.
Als eine Folge oder
Wir haben 5 Folgen dann. Wir sprechen immer 2.
Ihr habt diese Doppel.
Genau, wir machen diesmal Doppelfolgen. Bislang haben wir bei Lower Decks immer 3 Folgen pro Trackgasm-Episode besprochen. Das hat aber, haben wir aber gemerkt, es wird immer schwierig von der Länge her, weil irgendwann nach 2 Stunden willst du auch nicht mehr reden.
Und dann wird man der letzten Folge nicht mehr wirklich gerecht.
Genau, und deswegen haben wir jetzt uns für einen Zweier-Rhythmus entschieden. Die kommen dann demnächst noch.
Ich habe jetzt in einem halben Jahr Discovery Panel durchgehört. Jetzt habe ich wieder einen Platz für einen neuen Star Trek Podcast. Also
und dann habe ich auch noch mal Werbung genau, zu machen.
Star Trek Ausschweifen der Podcast.
Dann habe ich auch noch mal Werbung zu machen. Ja. Je nachdem, wann du die Folge bringst, haben wir den Jahresrückblick entweder schon gemacht oder wir werden ihn erst noch machen, den Kult des Jahresrückblick, genau. Wo wir über Filme und Serien des Jahres reden.
Danke für den Reminder, ich muss meinen Beitrag noch einreichen.
Ja, ihr müsst eure Audiokommentare noch einreichen.
Es gibt was zu gewinnen.
Es gibt was zu gewinnen. Aber nicht mehr als 2-3 Minuten. Ich weiß es auch noch nicht, was es zu gewinnen gibt.
Oder können wir Beckys Huhn gewinnen.
Ich kann zum Glück nichts verraten. Ihr könnt mir auch nichts aus der Nase ziehen, weil ich selber noch nicht weiß. Okay.
Verdammt.
Dann sag mal Tschüss, oder?
Ja, sag mal Tschüss.
Tschüss. Mal
Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.
Wo ist denn mein Huhn?